No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 139. Grüß dich, Stefan.
Guten Morgen, Markus.
Na, alles fit?
Alles fit bei dir?
Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist
in Ordnung. Ja, dann schauen wir, dass wir dich heute wieder zu deinen Hochleistungen bringen während der Folge.
Ja, du bist ja bestens drauf, weil... Ja, as usual, heute nehmen wir jetzt mal am Montagvormittag auf. Stefan hat gestern Geburtstag gehabt, deswegen Happy Birthday jetzt auch noch auf Sendung nachträglich.
Dankeschön.
Und
Dankeschön.
Wir dürfen schon verraten, die Austria hat dich beschenkt.
Die Austria hat mich beschenkt, genau, ja. Und meine Forderung der 12 Punkte sind auch erfüllt. Also wer hätte das gedacht, ist ganz ehrlich.
Wobei, auch wenn es jetzt in der Stammtischgruppe immer als Forderung verpackt wurde, ich glaube, das war ja mehr, also ich habe es mehr als Wunsch deinerseits aufgefasst und du gesagt hast, ja, wenn wir halt jetzt wirklich uns oben oder relativ gemächlicher vielleicht mal in Richtung Top 6 in dieser Saison mal denken und fühlen wollen, dann wäre es schon ziemlich gut, wenn man gegen diese Gegner die 12 Punkte holt.
Das ist Fakt und ja, Forderung ist vielleicht eh übertrieben, gerade als Austrianer und gerade in der Situation, in der wir uns befinden, ist eine Forderung vielleicht auch leicht utopisch zu stellen, aber im Endeffekt hat die Austria gezeigt, was sie kann oder zumindest, dass sie gewinnen kann und am 5.10., also vor ziemlich genau einem Monat, waren wir Achter, jetzt sind wir Dritter, also ja, kann sich sehen lassen.
Genau, und wir haben uns vorgenommen, in dieser Sendung zu sprechen, deswegen auch der Titel, über Cup-Schmerz und Ligafreude.
Genau, also die Ligafreude betrifft uns ja beide, auch wenn Rapid noch einen Platz vor der Austria ist, aber trotzdem zwei Wiener Clubs in den Top 3 zu sehen, jetzt schon zwei Runden hintereinander, das ist ja auch...
Wir reiben uns immer noch die Augen.
Genau, und ja, Cup-Schmerzen, umgekehrte Vorzeichen würde ich sagen, Markus, in diesem Jahr mal, oder? Und Sturm hat das ja in der Choreo auch ganz schön aufgegriffen.
Ja, aber wobei Sturm ist ja vielleicht auch ein Stichwort dann für dich, für euch, weil vielleicht hat dieses Los dann irgendwo Kappschmerzen verursacht.
Das kann sein, ja.
Gut, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal in diese Richtung ein. War für uns beide so, dass wir am vergangenen Mittwoch um 18.15 Uhr antreten mussten im Cup, jeweils auswärts. Die Austrian Horn, Rapid eben auf der Hohen Warte gegen Stripfing. Und sagen wir zum Glück, war er nicht vor Ort, konnte er nicht vor Ort sein, weil ich habe selbst gespielt. Das heißt, ich habe dann nur den Anpfiff eigentlich noch kurz mitgekriegt, dann ging es schon ans Warmmachen und dergleichen, dann noch mitbekommen, dass Rapid führt 1-0. Also es ging eigentlich alles in die richtigen Bahnen aus meiner Sicht. Dann konnten wir auf dem Feld, also ich, einen Kantersieg einfahren, zurück in die Kabine, aufs Handy geschaut und schon war die Stimmung am Arsch, sozusagen. Also damit hatte ich wirklich in keinster Weise gerechnet, vor allem nach den Beginn dann eben auch, wo ich mitgekriegt habe, Rapid hat 1-0 geführt. Leider gab es schon eben vor Spielbeginn gewisse Vorkommnisse, sodass dann auch die aktive Fanszene nicht ins Stadion gegangen ist, weil auf einmal, sag ich mal, gewisse Regeln, die glaube ich entweder überall oder zumindest dann in Wien überall gelten sollten, beziehungsweise wenn sie auf der Hohen Warte gelten, dann haben sie mit Sicherheit auch vor gut einem Monat gegolten, als Rapid zuletzt im Cup dort zu Gast war. Und auf einmal waren eben Fahnen über 1,10 Meter verboten und die Fans wurden nicht mit solchen Utensilien ins Stadion gelassen, was natürlich zu großen Diskussionen und Aufruhr und dergleichen führte. Damit ist die aktive Fanszene nicht mit ins Stadion gegangen. Dadurch war auch irgendwie der Support natürlich nicht so organisiert und durchgehend da, wie er normal ist. Also ich habe hier einige Ausschnitte von den Highlights ja nicht mehr anschauen können, weil es gab ja dann nur die Konferenz im TV und das komplette Live-Spiel dann nur im Stream, den konnte man dann wieder nicht aufnehmen Und nachdem das Ergebnis war, wie es war, habe ich dann eben nur die Highlights angeschaut. Von denen kann ich sagen, ja, Stimmung war irgendwie großteils eher so wie bei einem Freundschaftsmatch. Und die beste erste Chance, was ich so gesehen habe, war Stripfing, war ein schöner Stangler. Und dann hat der Stürmer im Rutschen aus Rapid-Sicht zum Glück nicht mehr aufs Tor gekriegt. Danach eben nach einem Corner schon die 1-0-Führung durch Rapid, schön Maxi Hofmann ins Eck geköpft, was ich so wieder von Stimmen auch gehört habe, wohl die beste Aktion von ihm war in dem Match und man sowohl ihm als auch Kerschbaum doch ziemlich in die Pflicht genommen hat, sei es eben auch vor allem eben leistungstechnisch und was die dann überhaupt noch in so einer Mannschaft verloren haben. Was man natürlich auch schon vorausschicken muss, ist, dass wie wild rotiert wurde. Und auch da habe ich mich im Vorfeld informiert gehabt, beziehungsweise auch abseits einen Artikel draußen gehabt, was sich denn die Rapid-Fans vor diesem Match wünschen, wie sich das vorstellen. Und da hatte ich das, glaube ich, gesehen, gut 75-80%, wenn nicht sogar ein bisschen mehr dieser Kommentare, die sich schon eine große Rotation gewünscht haben. Also wirklich, dass viel durchgewechselt wird. Man hat bei den ersten Elf zuletzt stark gesehen, dass sie müde sind, dass sie ausgepowert sind, dass vielleicht der eine oder andere auch überspielt ist. Und deswegen war es, glaube ich, folgerichtig auch, dass so stark rotiert worden ist. Der eine oder andere hat sich vielleicht nur weniger Rotation gewünscht und dass diese Elf dann halt in den ersten 30, 45 Minuten so Vollgas gibt, um dann vielleicht schon einen höheren Vorsprung rauszuschießen. Haben aber auch in den vergangenen Wochen gesehen, wie gut es geklappt hat, nämlich trotz zahlreicher oft Chancen in der ersten Halbzeit nämlich nicht. Und von daher konnte ich das wirklich schon nachvollziehen, dass eigentlich so gut wie kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Ich glaube, von denen, die zuletzt wirklich Stamm gezählt haben, war eigentlich nur Niki Hedl im Tor und Christoph Lang, der noch zum Einsatz gekommen ist, wobei der ja eigentlich auch in den letzten Wochen hauptsächlich gespielt hat, weil eben Schaub und vor allem dann auch Jansson ausgefallen sind und alles andere war eigentlich komplett durchgewechselt. Okay, Kai Gien, der zuletzt jetzt eben noch auch öfters mal einiges mehr an Spielzeit bekommen hat, aber ansonsten, Schaub ist zurückgekehrt, hat aber eben auch zuletzt nicht spielen können die letzten Wochen. Bischof hat er hier da ein paar Einsätze gekriegt, hat durfte jetzt auch starten und von der ersten Hälfte, ja, gab es da noch zwei, drei Abschlüsse mehr, aber war das irgendwie so lala, was ich aus den Highlights mitgekriegt habe. Zweite Hälfte war dann wesentlich mehr, auch an Rapid-Chancen, was ich zu sehen bekam. Die größte Chance mit Sicherheit durch Louis Schaub, der eigentlich dann frei vorm Tor war und wenn er da das 2-0 macht, ist der Kars wahrscheinlich gegessen. Ansonsten war es eigentlich so aus meiner Betrachtungsweise eben, dass Stripfing aus dem Nichts dann zum Ausgleich gekommen ist in der 80. Minute, weil eben Kampfmannschaftsdebütant in dem Pflichtspiel jetzt dann Schöller. Wirklich unglückliche Aktionen, das nennt man aber schon in der frühesten Jugend, dass man den Ball gerade auch in Strafraumnähe nicht in die Mitte spielt. Er hat es aber getan, wollte da Böckle bedienen in der Mitte, hat ihn verpasst. Der Stripfinger Stürmer geht dazwischen oder Angreifer schiebt ihn ins lange Eck und Hedl war geschlagen. Und damit haben sich wohl einige gedacht, shit, okay, jetzt müssen wir hier auch noch vor dem Sturmspiel in Überzeit gehen. Aber Stripfinger hatte da was dagegen und hat dann nach einer Freistoßflanke sogar noch 5 Minuten vor Ende auf 2-1 gestellt. Auch da die Rapid-Defensive alles andere als auf der Höhe. Ich glaube, 4-mal in einem Knäuel zusammen mit 2 Stripfingern legen den Ball, sondern natürlich dann in Gemeinschaftsaktion mit den Angreifern unglücklich so ab auf einen weiteren Stripfinger, der gefühlt 3 Meter vor Hedl das Ding einfach nur reinzimmert und zum 2-1 trifft. Also wenn wir eigentlich 4 Rapidler in einem Knäuel und wieso man sich da nicht besser irgendwie ein bisschen aufteilt, beziehungsweise eben auch an den Gegenspielern orientiert, hat sich mir nicht wirklich erschlossen. Dann nochmal Rapid gedrückt, auch Bejo dann gebracht und dann einfach auch Pech gehabt, so wie es bei einem Lattenschuss schon im Vorfeld war. War es eben dann auch ein toller Freistoß eigentlich von Beo, der nur an die Stange, an die Latte gegangen ist und im Nachschuss dann war es eigentlich Schöller, der da seinen Bock hätte ausmerzen können und der Nachschuss aber so überrascht war, dass er nicht auf, sondern übers Tor gebracht hat. Und so stand dann nach 90 Minuten die Sensation da, dass Stripfing irgendwie, obwohl sie gefühlt nicht mehr so wirklich wussten, warum weitergekommen sind und Rapid das irgendwie leichtfertig verschenkt hat, wahrscheinlich eben wie so oft die größte Titelchance, beziehungsweise da sind wir uns ja alle einig, solange man drin ist, ist halt der kürzeste Weg, um eine Titelchance zu bekommen, eben im Cup versemmelt.
Ja, willkommen im Club. Mhm. Also nicht in dieser Saison, aber in der vorletzten.
Ja, ihr kennt dieses Gefühl und das
ich meine, jeder kennt
dieses eben schnell Gefühl, zu verarbeiten. Das, ja.
Ja. Ist halt ärgerlich, aber ich würde sagen, kommt halt auch manchmal vor.
Es kommt
vor.
Da hat
euch das Glück erstmals verlassen in der Saison und ist aber dann eh am Samstag wiedergekommen. Keine Angst.
Ja, die Austria hat sich auch nicht so leicht getan, hat aber ihre Hürde überwunden.
Die Austria hat einen souveränen 1:0-Sieg eingefahren gegen den SV Horn. Ich habe in der letzten Folge noch gesagt, dass wir der haushohe Favorit sind. Auch die letzte Performance von Horn in den letzten Runden war ja, oder ließ ja zu wünschen übrig, und da konnte man ja eigentlich gar nicht anders, das von einem Pflichtsieg zu sprechen. Der klare Sieg ist aber ausgeblieben, wobei man schon sagen muss, dass die Austria die überlegene Mannschaft war, fast über die ganze Spielzeit hinweg, und Horn sich eigentlich darauf konzentriert hat, zu verteidigen und hinten gut zu stehen und nichts zuzulassen und dann immer wieder mit schnellen Kontern Nadelstiche zu setzen. Aber das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Also die Austria hat 1:0 gewonnen durch ein Tor von Ranftl oder von Calvao, man weiß es nicht genau. Ranftl hat geschossen, Calvao den Ball noch berührt. Die einen würden den Treffer Ranftl zuordnen, die anderen Calvao. Irgendwer im Interview hat dann gesagt, sie sollen sich das beide selbst ausmachen, wer denn jetzt den Treffer haben will. Aber ja,
und du Hauptsache, sagst scheißegal, Hauptsache drin, oder?
Hauptsache drinnen, genau, das wollte ich gerade sagen. Und sonst, von der Aufstellung her wurde da mittelmäßig rotiert, würde ich sagen. Also Kos war der Tormann, das ist unser Cup-Tormann, der spielt jede Cup-Partie. Dann war es das Startelf-Comeback von Barry und von Galvao, der nach der Bundesliga-Sperre wieder zurückgekommen ist. Die Abwehr überhaupt mit Galvao, Dragovic und Plavotic. Eine neue Dreierkette hinten, Wiesinger wurde geschont, Maybach im Mittelfeld und das Startelf-Debüt von Marco Raguz, der aber leider relativ farblos blieb, beziehungsweise sogar eine gelbe Karte wegen Kritik bekommen hat und dann zur Halbzeit wieder ausgetauscht wurde, und dann kam Gruber rein. Ja, die Austria hat es verabsäumt, das ist der große Kritikpunkt, das 2:0 zu schießen, und hat dann aber im Laufe der zweiten Halbzeit auch gemerkt, dass Horn sich trotz des Rückstands aufs Verteidigen konzentriert und hat dann irgendwie das Spiel verwaltet, und das war zum Zuschauen dann nicht mehr so schön und auch natürlich nicht mehr so spannend, und es wäre dann auch schon fast in die Hose gegangen, weil Horn hat dann zum Schluss noch eine wirklich gute Chance gehabt, aber die konnte vereitelt werden, der Schuss ist zu zentral ausgefallen in die Hände von Mirko Kos. Das heißt, es ist bei dem 1:0 geblieben, es war ein knapper Sieg, aber ich glaube, er war am Papier knapper als jetzt da wirklich die Gefahr einer Niederlage da war. Und ja, jetzt wartet analog zur letzten Saison zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft und da, eine Runde, also eine Woche davor ist ja der Cup, wartet wieder Sturm Graz, gegen die ja auch schon in der letzten Saison die Endstation war. Mal sehen, wie es heuer wird. Also gegen Sturm kann man ja oder muss man ja nicht verlieren in Graz, oder Markus?
Ja, man muss in Graz allgemein nicht verlieren, haben wir jetzt gelernt. Und so wie man es einmal ja im Nachgang, wie zuletzt besprochen, aber so im Vorhinein, wenn man das alles gesehen hat, dann sich gedacht hat, es sind zwei verlorene Punkte, war es jetzt zuletzt definitiv ein gewonnener. Noch ganz kurz zum Stripfing-Match, da war das Startalter 23,8 bei Rapid. Das ist wirklich eine junge Truppe, obwohl Stripfing noch ein Euzahl jünger war. Und da auch, denke ich mal, bemerkenswert in den vergangenen Jahren irgendwo Usus, aber jetzt ist es ja auch nicht mehr ganz so. Punkto österreichischer Topf haben wir auch schon kurzzeitig angesprochen, aber da waren eben 10 Österreicher in der Startelf bei Rapid. Beim Sturm jetzt hat es dann schon ein bisschen wieder anders ausgesehen.
Genau, bei Horn gegen Austria war das Startelfalter 26,4 Jahre und damit ganze, und jetzt haltet euch fest, das ist ein Durchschnittsalter, das heißt, das hat wirklich eine Aussagekraft, ganze 1,5 Jahre jünger als dann in der Bundesliga gegen Blau-Weiß Linz, was eigentlich dann schon noch wieder ein großer Unterschied ist. Markus und ich diskutieren privat off-air, oft über das Startelfalter und reden auch oft über junge Talente, wie sie denn gefördert werden von unseren Vereinen. Da wird wahrscheinlich demnächst auch was auf euch zukommen, ob es euch interessiert oder nicht.
Jetzt droh halt nicht so viel an. Ja. Bei Rapid waren es jetzt im Vergleich dann zum Sturmmatch knapp 2,5 Jahre, also sogar noch mal eine Ecke
jünger
mehr.
Oder älter?
Mehr. Also gegen ja. Sturm war es ja. eben erfahrener.
Ja, erfahrener, ja. Weil alle sind jünger als wir natürlich.
Ja, das versteht sich eben auch von selbst. Ja, also in Graz gab es dann anscheinend auch beim Einlass irgendwelchen Barhöhe, irgendwelche Geschichten. Also da dürfen sich die wirklich, die alles mitfahren, extrem gefreut haben, dass es da in ähnlicher Tonart gleich weiterging. Aber es ging halt dann in die Richtung, dass anscheinend dort keine Container bzw. Abgabestelle für Rucksäcke und andere Dinge, die man abgeben will, muss, sollte, gab. Und dann eben auch gedroht worden, wenn da noch weiter gefragt wird, dass dann die Leute den Zugang zum Stadion verwehrt bekommen. Also muss man es schon auch schon sehr hinterfragen, diese Vorgangsweise des Ordnerdienstes bzw. inwieweit da auch Sturm involviert ist. Gilt es mit Sicherheit irgendwo zu überdenken und dann vielleicht irgendwie auch allgemein für die Auswärtsfans, die, glaube ich, immer schon genug auf sich nehmen und sage ich mal, summa summarum nicht immer gerade, also auch von der Exekutive mit offenen Armen willkommen geheißen werden, muss man vielleicht nicht auch noch in diese Richtung dann gewisse Sachen auslassen. Zum Match zu kommen.
Also, ja. aber es wird schon langsam schon auffällig, dass eure Fans immer wieder Probleme haben, da irgendwie reinzukommen und alles mitnehmen zu dürfen. Also schon langsam würde ich mir da auch Gedanken machen, ob es wirklich immer die anderen sind, die Bösen sind.
Sage ich ja nicht. Also dass das jetzt allgemein gesehen die Rapid-Fans keine wahrscheinlich Lieblingsschwiegersöhne immer sind und hier und da
dass
einige am Kerbholz vielleicht irgendwo haben. Ja, wobei das gilt mit Sicherheit auch für eine, denke ich mal, nur kleine Gruppe, wenn dann irgendwie. Aber dann im Vorfeld dann schon, wo jetzt mir zuletzt nichts zu Ohren gekommen wäre, dass da irgendwo was auswärts gewesen wäre, auf das gegründet oder ja, begründet werden wäre. Ja, wie auch immer. Ich denke, ja. Jedes Team will irgendwie auswärts oder die Auswärtsfans ordentlich behandelt werden und ist es halt dann auch immer so, sag ich mal, eine Spirale, die sich vielleicht sonst weiter dreht und schaukelt sich vielleicht summa summarum hoch und das wünsche ich einfach keinem Auswärtsfan. Punkt.
Das stimmt.
Ja, zum Sportlichen dann zu kommen, dann ging es halt rotationstechnisch wieder Vollgas in die andere Richtung. Also da war eigentlich dann wirklich die Elf, die derzeit einfach das Beste ist, was Rapid herzugeben hat, noch weiterhin ohne Jansson, aber Louis Schaub konnte zurückkehren, hat jetzt eben im Vergleich zu den letzten Ligaspielen dort lang ersetzt und ansonsten eben die Einserpanier war, glaube ich, so ersten 5 bis 10 Minuten, dass Sturm da ordentlich Gas gegeben hat und Oberwasser hatte. Danach hat Rapid das Spiel mehr und mehr in den Griff bekommen. Und glaube ich, auch wenn beide Mannschaften klar sich, glaube ich, für Spielanteile rühmen können, aber chancentechnisch war es jetzt nicht so, dass man sagt, boah, haben beide ihre Sitzer vergeben. Nein, denke mal, wie gesagt, das erste Viertel der Hälfte hat den Blackies gehört und danach kam Rapid immer mehr in die Gänge und denke ich mal, hat er leichtes Oberwasser dann gehabt. Und ich denke mal, das beim Meister dann irgendwie so eine Leistung auch nach dem jüngsten Langschlag abzuliefern, konnte sich sehr sehen lassen. Und dann war es eben rund um die 40. Minute, dass folgenschwer was passiert ist, was den Verlauf der weiteren Partie doch stark beeinflusst hat. Das ist einfach das Einsteigen von Sangaré gegen Lavallée. Wollte mit Sicherheit zum Ball gehen, aber der Ball war dann schon länger wieder weg. Er hat voll Lavallée abgeräumt mit gestreckten Fuß und offener Sohle am Schienbein getroffen und deswegen stand Walter Altmann eigentlich da schon länger da auch mit der roten Karte da und hat ihm auch berechtigterweise unter die Nase gehalten und jetzt gibt es halt eben für die Rapid-Fans zu zittern, wie lang Sangaré, der mit Sicherheit ein großer Faktor im defensiven Mittelfeld ist und viel dazu beigetragen hat, wieso man in dieser Saison bis jetzt sehr gute Leistungen abliefern konnte, gesperrt sein wird. War, wie gesagt, eben schon ein hartes Einsteigen, wo ich ihm jetzt auch nichts unterstellen will, dass er das besonders böse gemeint hat, aber es war halt einfach dumm, da so reinzugehen. Und Lavallee zum Glück bis auf anscheinend eine Risswunde nichts weiteres passiert. Zum Glück. Und so ging es dann eben knapp 50 Minuten, beziehungsweise mit der langen Nachspielzeit, die es danach gab, 60 Minuten in Unterzahl weiter.
Ihr habt halt Pech gehabt, dass der Schiedsrichter nicht Semmler geheißen hat, weil der hätte dann nicht einmal einen Foul gepfiffen.
Kommen wir nachher dazu. Also ich finde, das ist schon unterschiedlich zu betrachten aus meiner, meiner Warte. Bei Sangaré habe ich irgendwie sofort gesehen, dass es irgendwie für eine rote Karte war. Ich muss sagen, in der Realgeschwindigkeit sah es bei eurem Match für mich nicht so krass aus. Wenn sich die Verlängerung dann angeschaut hat,
die Wiederholung
angeschaut hat, muss man schon anders beurteilen, die ganze Geschichte. Die hat der Schiri am Feld nicht. Also deswegen, da jetzt das irgendwie nur zu sagen, Jakob Semmler umzuhängen, würde ich jetzt nicht gehen. Aber dass sich der VAR dann anscheinend dann nicht meldet oder sagt, schau dir das bitte nochmal an, ist dann für mich nicht nachvollziehbar.
Genau. Aber ja, da kommen wir später dazu.
Ja, aber dann eben, wie gesagt, der Platzverweis, der dann viel verändert hat, wobei es dann eigentlich nicht so war, dass wie so oft eigentlich gleich gewechselt wurde und dann gesagt wurde, okay, jetzt wird hier Stürmer rausgenommen und man macht so und so anders, sondern es war dann zunächst mal so, dass Seidel zurückgezogen wurde und man eben diesbezüglich darauf gesetzt hat, dann erstmal im Mittelfeld das so zu verdichten. Und dann eigentlich erst um die 60. Minute herum hat man dann eigentlich, oder hat Trainer Klaus dann noch mehr reagiert, um umzustellen und dann eben auch mit Burgstaller einen Angreifer rauszunehmen. Und so war es dann eigentlich in der zweiten Halbzeit eine Abwehrschlacht von Rapid-Seite. Sturm hat den Druck mehr und mehr erhöht, hat Rapid hinten eingeschnürt. Von Entlastung war lange Zeit eigentlich nicht viel zu sehen. Und aber man muss auch sagen, Rapid hat relativ wenig zugelassen, hat es wirklich nicht nur beherzt und mit vollem Einsatz verteidigt, sondern eigentlich auch ziemlich gut gemacht in Unterzahl, meiner Meinung nach. Und hat dann eben eigentlich in einer Situation, ich habe mir das jetzt auch noch mehrfach angeschaut, um es ein bisschen analysieren zu können, eigentlich wurde selbst die Rapid Viererkette bei diesem Sturmangriff, der dann zum Tor geführt hat, auch gut stand. Aber es war eben dann halt eine gute Bewegung von, ich glaube, Yalçın war es, der zum Ball gegangen ist, als der in seine Richtung gekommen ist, damit Auer aus der Kette rausgezogen hat, dann aber nicht den Ball angenommen hat, sondern eben für den Außen, für Johnson durchgelassen hat. Und der konnte halt dann halt zu weit auch in den 16er reinlaufen, wo er dann nicht mehr verteidigt wurde. Rao Yao hat vielleicht einen Tick zu lang gewartet, um dann doch rauszugehen und einen besseren Winkel verteidigen zu können. Seidel ist sprinttechnisch nicht mehr nach außen gekommen so schnell und damit hat er ihn scharf in die Mitte gezogen und so ist dann eben das 1-0 für Sturm gefallen, was mit Sicherheit so von der Verarbeitung nicht hundertprozentig so gewollt war, weil ich glaube, der Stürmer hat ihn dann mit dem Knie reingemacht, aber für den Aufwand, den sie betrieben hatten, dann halt irgendwo auch zu dem Zeitpunkt verdient, dass sie das dann in was Zählbares ummünzen konnten.
Naja, die Viererkette war alles, also meiner Meinung nach war die Viererkette zu sehr ballorientiert und hat sich mehr auf die Höhe des Balles konzentriert und hat dadurch den Rückraum unbeaufsichtigt lassen und dann auch nicht gemerkt, wie der Sturmspieler sich nicht weiter bewegt hat, sondern sich ein bisschen zurückgefallen lassen und genau in das Loch ist der Ball dann gekommen.
Ja, ich denke mal, aus Verteidigersicht ist dieses Rausattackieren Business as usual nochmals, wenn du halt auch annimmst, dass derjenige den Ball annimmt. Von daher habe ich die Bewegung von Auer schon verstanden, dass halt natürlich der Sturmspieler dann in dem Fall das extrem clever und gut gemacht hat, um den Ball so durchzulassen, um dem Außen dann halt die Möglichkeit zu geben, da durchzubrechen. War halt irgendwo auch gut gemacht. Und wie gesagt, Seidel war dann eben halt auch noch da, so in der Rückwärtsbewegung, hat es nicht geschafft, den Raum nach außen hin zu schließen und Auer da so zu unterstützen. Und dann war halt die Seite offen, durch das erstens mal halt nicht mit dem so gerechnet hat und zweitens halt, weil es halt auch mit reingespielt hat, dass man halt auch ein Mann weniger war und da war halt der Raum so da und er hat dann in dieser Szene Sturm gut genutzt.
Ich habe dann auch noch den Stangelpass in die Mitte gemeint. Also,
ach so, okay.
Da hat jeder Verteidiger nur den Ball angeschaut und nicht gesehen, welche Sturmspieler da um sich waren und somit auch nicht gemerkt, dass sich ein Spieler dann nicht mehr, also der Torschütze, ich weiß leider den Namen jetzt nicht, beziehungsweise kann ich ihn so und so nicht aussprechen, weil ich weiß,
ja, Dimchi.
Ja, genau, Dimchi. Sich zurückfallen hat lassen und die Innenverteidiger das irgendwie nicht am Schirm hatten.
Ja, wobei, es war ja nicht so, dass er dann irgendwie, sagen wir, gefühlt irgendwie 10 Minuten am Elfmeterpunkt gestanden ist oder mehrere Sekunden, sondern dass er ja in der Laufbewegung eher den Ball da schon so reingekriegt hat.
Und, ja, klar. Mit ja, Knie noch dann.
Wobei, also auch so vom Gefühl her war Rapid da jetzt nicht unbedingt in der Unterzahl in der Abwehr, obwohl die über außen reingekommen sind. Also es wäre schon zu verteidigen gewesen, aber ja, man hat es eben in dem Moment nicht geschafft. Hat dann in der Folge reagiert und sich doch wieder mehr dem Offensivspiel Nonané gewidmet, dann eben auch durch Wechsel nochmal was probiert, indem er Krikic rausgenommen hat und Schöller gebracht hat, wo da jetzt der vielleicht eben durch die Größe da nochmal was zu probieren, aber eben auf der anderen Seite Seidel rausgenommen, um Wurmbrand nochmal reinzubringen, nachdem im Vorfeld schon Bischoff und Kaigin gekommen waren, eben um die 60 so rum für Burgstaller und Schaub. Und ja, dann ist man, glaube ich, eben eigentlich durch eine gute, aber von der Entstehung her, ja, dass man jetzt dann in Unterzahl und mit Rückstand da keine riesige spielerische Lösung, glaube ich, um die späte Spielzeit dann noch erwarten darf. Ist irgendwo klar, weiter Ball von Royao und ich denke mal, Bayo macht den jetzt im Zweikampf sehr geschickt gegen Geierhofer. Ist halt natürlich für mich auch die Frage, was wäre gewesen, wenn sich Geierhofer bei dem Kontakt, der jetzt, finde ich, für mich handelsüblich war, fallen lässt. Aber ich glaube, wir wissen alle, oftmals ist große Angreifer, die dann ihren Körper reinstellen, kriegen sehr viele Fouls gegen sich gepfiffen. Wäre dann interessant gewesen, wenn Geierhofer da zu Boden gegangen wäre, was dann passiert wäre. Auf der anderen Seite, auch die Szene habe ich mir mehrmals angeschaut. Glaube ich, kann Rapid froh sein, dass Altmann das Spiel hat laufen lassen, weil Royao ist dann von Yadimchi, glaube ich, schon auch angecheckt worden, gleich nachdem er den Ball nach vorne gebracht hatte und er hatte schon zurückgeschaut. Ich glaube, einen Moment gezögert, aber nicht gleich abpfeifen soll. Dann haben wir gesehen, dass der Ball in die Richtung von Beo kommt und gedacht hat, okay, lassen wir halt mal laufen. Und Beo, wie gesagt, macht es dann geschickt gegen Geierhofer, will sich den Ball Richtung Tor weiter mit nach vorne legen, köpft dann in die Richtung von Aiwu, der hat da noch den Arm halt draußen und denke von daher war es da wesentlich unstrittiger wie in der Vorwoche, da Elfmeter zu geben. Und der hat sich Beo ähnlich souverän wie in der Vorwoche, oder für mich eigentlich souveräner wie in der Vorwoche gemacht, diesmal ins rechte Eck, in der Vorwoche war es in die Mitte verwandelt und Rapid damit einen extrem wichtigen, den wir vom Kampf her auch wirklich, ja, nicht unverdienten, aber doch dann summa summarum hat mit der Unterzahlung und dem Druck, den Sturm gemacht hat, glücklichen Punkt gesichert. Aber selbst Chris Ilz hat im Nachgang gesagt, eigentlich bei Gleichzahl war es so, dass er eigentlich Rapid im Vorteil gesehen hat, dass er Rapid frischer gesehen hat. Und er ist natürlich extrem bitter, findet, dass man halt in der Schlussphase mit Führung und Überzahl sowas zulässt, beziehungsweise im Nachgang dann auch noch in der, glaube ich, letzten Minute der Nachspielzeit noch große Chance durch Wurmbrand, der die Stange trifft, was natürlich auch Rapid sich brillant gewesen wäre, aber so wie wir es auf Social Media geschrieben haben, wohl zu viel des Guten, dann nochmal so eine große Chance auch noch zulässt.
Vor allem Sturm hat in der ersten Halbzeit auch einen Stangenschuss gehabt, also da gleicht sich das dann wieder aus. Und nochmal zum Handspiel, ja, war ein Handspiel, kann man auch so pfeifen und deswegen ist da die Kritik auch nicht da. Wobei die Kritik der Austrianer, wenn das einem Austrianer passiert wäre, wäre es kein Handspiel gewesen, wenn man sich den bisherigen Saisonverlauf und die Schiedsrichterleistungen in Austria spielen anschaut. Also das wäre dann auch nicht einmal VAR interveniert gewesen.
Wobei man sagen muss, also in diesen jetzt entscheidenden Szenen, wenn du jetzt eben schon den Austria-Schiri etwas in die Pflicht nimmst oder wie auch immer, wir kommen dann gleich noch drauf, also Walter Altmann hat die beiden Szenen für mich eigentlich beide sofort richtig entschieden gehabt, gut gesehen, gutes Stellungsspiel jeweils gehabt und dann gab es auch eben nichts für den VAR irgendwie zu korrigieren in den Szenen.
Ja, natürlich. Das waren ja auch richtige Interpretationen der Spielsituation. Da muss ja ein VAR dann auch nicht intervenieren.
Ja, also so ist es jetzt eben so, dass man damit Sturm nicht hat davonziehen lassen, dass der Abstand jetzt gleich geblieben ist. Nach vorne eben zu den Blackies, die natürlich dann ihrerseits jetzt nicht davonziehen konnten. Und man weiterhin auf Rang 2 sich befindet, natürlich weiterhin jetzt dann schauen muss, was macht Salzburg dann noch in den Nachholspielen, wobei die ja derzeit auch, würde ich jetzt mal sagen, für die ganze Liga gesehen oder auf jeden Fall die Top 6 Teams gesehen auf Augenhöhe sind. Und aber die Austria hat es geschafft, Stefan, das Ganze auszunutzen und den Abstand eben auf Platz 2 und damit auch 1 zu verringern.
Genau, die Austria hat die Siegesserie fortgesetzt, wie eingangs schon erwähnt, und gegen Blau-Weiß Linz einen, ja, ich würde schon sagen, einen ungefährdeten 2:1-Sieg eingefahren, obwohl man 1:0 hinten war und das Spiel drehen musste, um zu gewinnen, hatte ich eigentlich über die 90 Minuten keinen Zweifel, dass uns das gelingen wird, und davon, da kann man ruhig auch von einem neuen Selbstvertrauen sprechen, das man derzeit als Austrianer genießen darf. Ja, es hat schlecht begonnen, das Spiel. Die Austria ist wieder mal mit dem Pressing des Gegners nicht zurechtgekommen. Analog auch zur letzten Woche ein bisschen, muss ich sagen. Und hat dann eigentlich wenige zwingende Chancen herausgespielt in der ersten Halbzeit. Da war ein Distanzschuss von Fitz und nach einem Corner glaube ich, Malone hat dann den Ball so ein bisschen Richtung Tor bekommen. Aber im Großen und Ganzen keine Zauberei von der Blau-Weiß-Abwehr, das zu entschärfen, beziehungsweise vom Blau-Weiß-Goalie das zu entschärfen und so.
Ich glaube, das ist ja eine der Sachen, die man, Entschuldigung, immer mal wieder erwähnen kann, darf und muss, während bei Rapid, bei Standards, ja, sich nicht allzu viel laufen darf, wenn es welche gibt. Und da gab es zuletzt oft ziemlich viele. Bei der Austria ist da immer sehr viel Gefahr da.
Das stimmt.
Die produziert werden kann.
Das stimmt. Also Fitz ist derzeit in einer bestechenden Form, auch bei Standards und Weiß, die Bälle zu spielen. Nicht nur die ruhenden Bälle, auch die Bälle im Spiel, aber auch bei den runden Bällen immer wieder Gefahr und auch im Gegensatz zu den letzten Saisonen auch immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen. Flanke ich den Ball jetzt eher rein und schaue, dass das ein Kopfball wird, oder schieße ich den direkt ins Tor? Und ja, in der zweiten Halbzeit hat Fitz einen wunderschönen Freistoß geschossen. Das ist in der Wiederholung, im Fernsehen habe ich das jetzt richtig gesehen, wie der genau in die Lücke bei der Mauer durchgeht und der Tormann den dann halt noch erwischt, weil er dann im Endeffekt dann doch fürs Tor zu umplatziert war, aber trotzdem eine wunderschöne Chance und auch gut gemacht von Dominik Fitz. Und das ist auch derzeit der Unterschiedsspieler bei der Austria. Also wenn wir den nicht hätten, das ist das Hirn der Mannschaft, das ist der Takt gibt, der die Pässe spielt, der auch dafür gesorgt hat dann in der zweiten Halbzeit, dass man mehr durch die Mitte spielt und nicht mehr nur über die Seiten kommt. Also die Spielidee der Austria, die wird schon langsam sichtbar, auch wenn das jetzt gemein klingt, aber es wird jetzt da immer mehr kombiniert und es wird versucht, den Ball flach zu halten, die kurze Pässe zu versuchen und sich so schnell nach vorne zu kombinieren. Und das ist derzeit das Rezept, wie die Austria zu Toren kommt und auch dann zu den 3 Punkten kommt. Aber trotzdem in der ersten Halbzeit hat man dann einen Rückstand hinnehmen müssen. Die Linzer sind durch Simon Seidel, also keine gute Familie für die Austria, die Familie Seidel, 1:0 in Führung gegangen, wobei man sagen muss, der Ball wäre am Tor vorbeigegangen und Ranftl hat den dann abgefälscht und unhaltbar für Shahin Radlinger ins eigene Tor befördert. Also
und Seidel hat ja auch schon im ersten Saisonduell getroffen gegen die Austria.
Genau, hat auch im ersten Saisonduell getroffen. Mich wundert es auch ein bisschen, muss ich sagen, dass das Tor dann Seidel zugesprochen wird, weil der Ball hat wirklich eine andere Richtung eingeschlagen durch das Abfälschen von Ranftl, und der wäre ja sonst neben das Tor gegangen. Wenn der sonst auch ins Tor gegangen wäre, dann sage ich okay. Mhm. Aber sonst hätte man das vielleicht auch als Eigentor zählen können, was egal ist. Also wie gesagt, das ist nur, mich wundert das nur. Also ja. Und somit musste man mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Zur Pause gab es dann 2 Wechsel. Maybach blieb draußen und für ihn kam Barry. Und Genusch blieb draußen und für ihn kam Peres Winlöf. Wobei man bei beiden sagen muss, die waren in der ersten Halbzeit an der Grenze zur Überforderung. Also Maybach viele, viele Ballfehler, viele Fehlpasses, schlechte Ballannahmen. Also das war einfach nicht sein Tag, der kann es besser. Aber solche Tage gibt's. Solche Tage haben viele Spieler und der Trainer hat Gott sei Dank Material, Spielermaterial, auch wenn man das Wort Material manche nicht gerne hören, auf der Bank, um da noch reagieren zu können. Und auch Genusch, viele Fehlpässe, viele Ballverluste, schlechtes Stellungsspiel hat Blau-Weiß hat quasi den Gegentreffer durch schlechtes Stellungsspiel bei Blau-Weiß auch eingeleitet und musste dann auch in der Halbzeit draußen bleiben, aber auch er hat sehr starke Leistungen schon in dieser Saison gebracht. Also keine Ahnung, warum bei beiden gestern da der Wurm drinnen war, aber wie gesagt, Peres Winlöf hat seine Sache dann sehr gut gemacht, hat für frischen Wind auf der Seite gesorgt und auch Barry mit seiner unkonventionellen Art Fußball zu spielen hat viele Zweikämpfe gewonnen und verloren geglaubte Bälle dann doch behaupten können und auch Angriffe einleiten können, beziehungsweise auch das Tor schön aufgelegt, wenn er auch schießen wollte, aber ja. Dann hat er doch Melon den Ball bekommen und schön abziehen können. Also die zweite Hälfte war dann viel aktiver von der Austria, vor allem die erste Hälfte der zweiten Hälfte war viel aktiver der Austria. Klar überlegen, schön kombiniert, immer wieder zu Chancen gekommen und dann auch verdient das Spiel gedreht mit eben dem Tor von Maurice Melon. Und dann hat Melon auch noch einen Assist an Preletz gegeben, der zum zweiten Mal im zweiten Spiel jetzt getroffen hat. Nach dem Treffer gegen die WSG hat er auch gegen Blau-Weiß Linz einen Treffer gemacht. Schön den Gegner, den Gegenspieler und den Tormann aussteigen lassen mit einem Haken. Und dann ins, ich glaube, ein Blau-Weiß Linz-Spieler ist dann noch im Tor gestanden, aber quasi ins leere Tor getroffen. Und somit ist das Spiel 2-1 ausgegangen. Die Austria hat sich dann im weiteren Spielverlauf ein bisschen zurückfallen lassen, war nicht mehr so zwingend. Aber Blau-Weiß Linz hat es auch nicht geschafft, dann noch wirklich gefährlich zu werden. Es sind dann noch zwei Flanken in den Austria-Strafraum gekommen, aber beide eben für keine Gefahr gesorgt. Was wir noch ansprechen können, ist wieder mal die inferiore Schiedsrichterleistung gestern. Ich meine, es ist alles noch gut ausgegangen und die Austria hat halt auch derzeit den Fleiß und die Arbeit, die sie aufs Feld bringen, die wird derzeit mit Punkten belohnt. Aber Schiedsrichter Semmler war gestern, es tut mir leid, das zu sagen, war wirklich überfordert, hat falsche Entscheidungen getroffen, war in manchen Situationen sehr kleinlich, hat gelbe Karten verteilt, wo andere Schiedsrichter wahrscheinlich gesagt hätten, wo andere Schiedsrichter es wahrscheinlich bei einer Verwarnung ohne Karte belassen hätten, hat Fouls nicht gepfiffen, die rotwürdig waren, im Gegensatz zu, ich habe mir die Zusammenfassung auf Sky nochmal angeschaut, die dann davon gesprochen haben, dass da beim Foul an Wiesinger, dass es da eine gelbe Karte für den Blau-Weiß-Linz-Spieler gibt, das stimmt nicht, in keinem Spielbericht ist das zu sehen, es war sogar im Gegenteil, es war als Foul von Wiesinger gegeben und Freistoß Blau-Weiß dann ausgeführt nach dieser Attacke. Also es war wirklich keine gute Schiedsrichterleistung vom zukünftigen FIFA-Schiedsrichter. Ich bin noch immer unzufrieden mit den Schiedsrichtern.
Wobei bei Sky in den Highlights hieß es, dass es dann nur Gelb gegeben hätte, aber es hat er gar keine Karte, außer gegen Helm gegeben, der reklamiert hat.
Gegen Helm hat es eine gelbe Karte gegeben, weil der angeblich anscheinend eine rote gefordert hat. Ja, dass Trainer gelbe Karten bekommen, wenn sie den Schiedsrichter kritisieren oder auch den vierten Offiziellen zu sehr nerven, das verstehe ich, aber es hat im Spiel keine gelbe Karte gegeben für den Blau-Weiß-Spieler, also das Foul würde schlichtweg übersehen und wenn man sich dann die Wiederholung anschaut, das kann ja ein VAR, dass der Herr Semmler nicht gesehen hat, das werfe ich Ihnen auch gar nicht vor, weil das war wirklich eine wie du richtig gesagt hast, eine Aktion, eine schnelle Aktion
aus dem
Spiel. Genau, also dass man das nicht dann gleich erkennt, das ist ja auch ein bisschen menschlich, aber trotzdem gibt es einen VAR, der sich da anscheinend nicht eingeschalten hat und wenn das keine klare Fehlentscheidung war, dann weiß ich auch nicht. Andererseits, Gott sei Dank, hat der VAR das 1:0 drei Minuten lang analysiert, ob es da ein Abseits war, weil da ist ja der Herr Ranftl nur ein Meter oder zwei Meter hinter dem letzten Blau-Weiß-Linz-Verteidiger gestanden. Also ich weiß nicht, was die da so lange geprüft haben, jetzt auch nach Ansicht der Fernsehbilder. Es ist halt ein Dilemma, die Schiedsrichterleistungen und die Austria in dieser Saison. Das ist jetzt da nicht sehr, sehr, sehr freudig, würde ich sagen. Also wir hoffen da noch immer auf Verbesserung.
Das heißt, du freust dich schon auf unser nächsten Treffen mit Peter Packholt, wenn er dann gemeinsam ein bisschen fachsimpeln und jammern könnte.
Ja, ich weiß nicht, ich versuche immer da sehr fair zu sein und sehr objektiv zu sein, aber gestern hat es für taktische Fouls der Austria gelbe Karten gegeben, zu Recht natürlich, ein taktisches Foul an der Mittellinie, das ist natürlich gelb. Wenn Blau-Weiß Linz sowas gemacht hat, hat es nichts gegeben. Natürlich sehe ich das auch ein bisschen durch die violette Brille, das ist ja ganz klar, aber ja, es war ein bisschen ein Drama und Gott sei Dank ist das Spiel dann so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, weil ich will ja nie, und das werde ich auch nie, die Schuld einer Niederlage einem Schiedsrichter festmachen, weil es liegt dann schon noch an der eigenen Leistung und am eigenen Vermögen, da ein Spiel zu gewinnen und ein Spiel zu drehen. Das macht die Austria derzeit, deswegen ist alles gut und alles eitel Wonne, was am Spielfeld passiert, aber man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass man mit einer Schiedsrichterleistung nicht ganz zufrieden war.
Ja, sicher. Ist legitim. Ich glaube, von Helm oder aus Austria-Kreisen ist es jetzt, man sieht die Austria bei 90%. Man darf sich also noch auf mehr freuen aus deiner Sicht, oder wie?
Spielerisch ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also das ist so. Auch da hat Helm natürlich recht. Ich finde, man kann jetzt, also in der ersten Halbzeit natürlich nicht, aber dann, wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, kann man dann natürlich schon noch sehen, dass da schon mehr Spielideen noch da sind, auch mehr Angriffsvarianten da sind, dass da immer mehr Vielfalt herrscht. Man merkt, dass sich die Mannschaft jetzt doch schon besser kennt, dass sie füreinander da ist, dass sie sich einfach gut versteht und jeder für jeden alles gibt auf dem Platz. Das war am Anfang der Saison auch nicht so. Und wenn man jetzt an das erste Spiel denkt gegen Blau-Weiß Linz, das war ja eine 1-0 Niederlage. Jetzt hat man 2-1 gewonnen. Das heißt, man hat da auch gut reagiert zum Saisonstart hin und jetzt auch schon drei Punkte mehr als in der Hinrunde. Schauen wir mal, ob das so weitergeht. Wir wünschen es uns natürlich, aber die Gegner, die da jetzt kommen, das wird auf jeden Fall kein Honig lecken werden, sondern es wird eher herausfordernd und unangenehme Gegner, die nächsten drei mit dem WRC, mit Hartberg und mit dem LASK, alle. Also der WRC nicht, aber Hartberg und LASK mit neuen Trainern an der Seitenlinie. Und der WRC, so eine Wundertüte in diesem Jahr, entweder total stark und dominierend oder eben auch für Niederlagen gegen Altach gut. Also mal sehen, wie sich das da alles jetzt entwickeln wird. Aber wir haben jetzt mit den letzten vier Siegen auf jeden Fall ein gutes Fundament uns erarbeitet. 6 Punkte Vorsprung zu dem unteren Playoff. Das ist gut, das hatten wir in dieser Saisonphase, glaube ich, noch nie oder sehr selten, dass man da so gut dagestanden ist. Und wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, Sturm erster, Rapid zweiter, die Austria dritter, Salzburg wäre, wenn sie die 2 Spiele weniger gewinnt, natürlich noch vor der Austria zu sehen dann in der Tabelle, aber derzeit eben 1, 2 und 3. So wie es ist. Und ja, ich würde sagen, die Austria ist schon die Mannschaft in den Top 3, die sich das am härtesten erarbeitet hat, ohne oder sagen wir so, mit dem wenigsten Spielglück. Okay. Und wenn man da jetzt auch die Medienberichte, auch die Stimmunglage, das Hadern da hernimmt, dann hat man sich da aus dem Tief des Saisonbeginns da selbst herausgearbeitet und das ist schon eine ganz gute Leistung gewesen, die man auch nicht unterschätzen darf, meiner Meinung nach.
Schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen weitergeht und schauen wir mal, ob du jetzt auch wieder eine Prognose irgendwie raushaust und sagst, in den nächsten 3-4 Spielen oder bis zur Winterpause erwartest du dir noch so viele Punkte oder erhoffst dir noch so viele Punkte. Was ich jetzt sonst noch wissen will, jetzt zuletzt scheint der Knopf aufgegangen zu sein bei Malone und vor allem auch Prelitz, sagen wir mal, der irgendwie noch mehr in der Kritik stand für mich irgendwie als Malone.
Ja, also scheint ein bisschen aufgegangen zu sein. Also Prelitz haut sich ja immer rein im Spiel. Es war halt noch wenig Zählbares dabei. Jetzt Malone trifft Prelitz jetzt auch. Also alles super natürlich. Ich bin neugierig, wie sich das jetzt dann auch im Laufe der Wintervorbereitung und auch im Laufe der weiteren Saison zuspitzt, dieses Duell, dieses interne Duell und wann und wie und ob Marco Raguz da mal wirklich noch mitsprechen kann, jetzt nach dem Startelfdebüt gegen den SV Horn, wo er ja relativ farblos bleibt und jetzt halt auch schwierig für ihn immer in Phasen reinkommt, wo das Spiel meistens schon entschieden ist, beziehungsweise wo es nicht mehr dringend ein Tor braucht und er dann halt auch wenig Nadelstiche setzen kann. Wenn man da in den Interviews hört, wie Marco Raguz trainiert und was die Mitspieler auch von ihm denken und von seinen Fähigkeiten denken, dann kann das eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis der ein ernsthafter Kandidat auch für die Startelf wird und dann natürlich auch ein direkter Konkurrent von Nick Prelitz wird. Also der ist gut, also bei Nick Prelitz ist gut, dass er zum Treffen begonnen hat, das wollte ich damit sagen.
Ja, ich glaube, werden ja im Winter vielleicht hier und da nochmal einige Karten neu gemischt, hier und da vielleicht auch eben Verletzte, die zurückkommen, indem man spätestens Joe Handel dann im Frühjahr 2025 wieder die Option, und bin schon gespannt, wie die Hierarchie dann in der Verteidigung bzw. vor allem Innenverteidigung ausschaut. Und was natürlich jetzt zuletzt auch auffällig war, und weiß nicht, ob du das so ein bisschen als Wermutstropfen siehst, dass ein Muki Huskovic eigentlich zuletzt gar kein Thema mehr war, nicht mehr im Kader.
Ja, das dürfte auch irgendwie mit der vertraglichen Situation zu tun haben. Der Vertrag läuft ja aus. Ich weiß nicht, ob da die Bereitschaft da ist, auf Seiten von Muki Huskovic da zu verlängern. Die Austria, also laut Trainer hängt er sich auch nicht mehr so rein im Training und ist dann nicht mit vollem Einsatz dabei angeblich. Also ja, ist derzeit wahrscheinlich eine der schwierigsten Phasen in der Karriere von Muki Huskovic, nämlich jetzt unverletzt nicht im Kader zu sein. Das ist ihm, glaube ich, noch nie passiert. Nach den Verletzungen hat ihm die Austria immer die Stange gehalten und war immer für ihn da. Ja, es liegt dann natürlich auch am Spieler selbst und an der Motivation vom Spieler, sich da zurückzukämpfen. Und ich glaube, dass der Kader der Austria jetzt so eine hohe Qualität hat, dass es da schwierig ist. Schwieriger als in den letzten Jahren in eine Startelf zu kommen und auch in einen Spieltagskader zu kommen. Aber es ist natürlich nicht unmöglich. Und wenn man aber im Training dem Trainerteam nicht zeigt, dass man 100% dabei ist, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man da nicht im Kader ist. Und ich glaube, die Austria kann sich derzeit nicht leisten, dass man da die Fußballromantik gewinnen lässt und Spieler einberuft, weil sie lange bei der Austria sind und weil sie vielleicht jünger sind und weil sie sich mehr mit dem Verein identifizieren als ein Nick Prelitz, der eine halbe Saison erst da ist, sondern die viel Gutes leisten, die sollen auch dann belohnt werden und spielen dürfen oder auf der Bank sitzen dürfen und die anderen müssen sich halt im Training anstrengen und schauen, dass sie da wieder hinkommen, wo sie schon mal waren. Das gilt natürlich auch für einen Marvin Martins.
Achso, okay, so meinst du, okay. Ja. Naja, Huskovic hat bis jetzt in der Saison wirklich nur einmal 90 Minuten gespielt, das war in der zweiten Cup-Runde, sonst eigentlich nur über Kurzeinsätze hinausgekommen, wenn überhaupt mal ran durfte. Aber wie bitter wäre es aus deiner Fansicht, rein Fansicht, jetzt, dass, wenn man nach Vucic vielleicht wirklich halt noch ein zweites Offensivtalent, das jetzt noch nie geschafft hat, voll durchzuschlagen und ganz mit leistungstechnisch dann sich immer wieder zu empfehlen. Aber wenn man es dann trotzdem vielleicht verlieren würde, wäre das immer schon dann, trotz allem dann bitter oder was sagst du, da bin ich schon traurig?
Ja, bitter würde ich das in der jetzigen Phase der Liga würde ich es nicht als bitter bezeichnen, aber als traurig würde ich es schon bezeichnen, weil das natürlich ein Eigengewächs ist, ein Spieler, den man selbst groß machen wollte oder groß gemacht hat und wenn der da jetzt da dann weggeht, weil er irgendwie kein Land mehr sieht, dann ist es halt traurig, aber man muss zum anderen auch sagen, dass ein Huskovic halt die Kontinuität gefehlt hat, die Konstanz gefehlt hat in den letzten Spielen und Jahren auch ein bisschen. Also es war nie einer, der jedes Spiel ein Tor gemacht hat. Und ja, da ist natürlich dann auch schwierig, sich zu behaupten. Und die Spieler werden halt auch an Toren gemessen. Und die Spieler, die jetzt in der Startelf stehen, die haben da halt das Vertrauen derzeit auch verdient, weil die Treffen mit Gruber, mit Prelitz und mit Malone sind da jetzt da drei Spieler, die alle drei, zum Beispiel Gruber ja auch eher von der Bank kommt in den letzten zwei Spielen oder in den letzten drei Spielen ist er zweimal von der Bank gekommen. Also ja, das ist halt die Qual der Wahl der Trainer und Huskovic hat halt nicht die Konstanz und vielleicht auch nicht die Klasse wie Spieler, die derzeit im Kader bei der Austria fit sind. Mhm.
Ja, wir sind gespannt, wie es in diese Richtung weitergeht, bleiben natürlich da auch am Rohr und vielleicht denken wir auch etwas was dann für den nächsten Stammtisch irgendwo relevant ist, was die weiteren Austrianer dazu sagen. Genau. Weil unterm Strich ist es natürlich bei der ganzen Diskussion auch irgendwo ein Punkt, Stand jetzt und so wie die Verträge aussehen, kann natürlich immer noch nachverhandelt werden, wären halt irgendwie Leute wie Prelens, Malone oder, wenn ich es richtig sehe, auch Cristiano schon welche, die dann eigentlich nach der Saison vom Vertrag her dann wieder weg wären.
Sind Leihspieler, alle, glaube ich, mit Kaufoption. Aber ja, natürlich muss man dann jetzt auch, also es ist wie immer eine sehr unruhige Zeit bei der Austria, auch wenn jetzt die Ergebnisse stimmen am Platz, aber ich glaube hinter den Kulissen mit dem angeblichen Stadionverkauf, mit der Viola Beteiligungs GmbH, die den Stadionverkauf unterstützen soll. Der Stadionverkauf, der soll in erster Linie dazu genutzt werden, um die Anteile von Jürgen Werner zurückzukaufen, der sich das ja auch vergolden hat lassen mit angeblich 20% Zinsen, die da zu zahlen sind. Also es ist unruhig, die Fans, die Ultragruppierungen fordern Werner raus. Die Mannschaft, die aber am Feld steht, besteht zu einem Großteil und die jetzt da gut performt, sind ein Großteil Werner Vertraute, also ein Marco Ragus, ein Reini Ramftl, ein Philipp Wiesinger, ein Andi Gruber, das ist eigentlich eine alte Lask-Mannschaft, die da am Platz steht und von die Austria derzeit, so fair muss man sein, auch ein bisschen profitiert, weil die natürlich auch schon eingespielt sind und sich mehr oder weniger blind verstehen am Platz. Also das ist jetzt die Sache von Jürgen Werner, die Mannschaft von Jürgen Werner, die da am Platz steht, die er da zusammengestellt hat und die funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, ob sich die Gremien da im Hintergrund auch ein bisschen zu wichtig nehmen und ob es nicht für die Austria, also für den Verein selbst besser wäre, wenn man sich da ein bisschen an einem Tisch sitzt und für alle eine gemeinsame Lösung findet, die für alle gut ist, wie auch immer die dann aussehen mag. Ich glaube, ich bin immer schon ein Gegner gewesen, dass man dann Schicksal des Vereins an Köpfen ausmacht und ich glaube jetzt nicht, dass der Jürgen Werner nur Schlechtes im Sinne der Austria hat und sich nur selbst bereichern will, weil da hätte er mehr Geld wahrscheinlich irgendwie anders machen können, wenn er das Geld anders angelegt hat, als in einen kriselnden Verein zu stecken. Also es ist unruhig und ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Wird vor allem der November, ab Mitte November und der Dezember sehr spannend werden. Und dann, ja, dann können wir an dieser Stelle auch mehr berichten und auch mehr Einschätzung geben. Aber von der Ruhe, die Rapid gerade ausstrahlt, in den Gremien nach außen hin, davon ist man bei der Austria wieder mal weit entfernt.
Ja, also wir sind echt gespannt, wie es in diese Richtung weitergeht und können uns oder trauen uns, glaube ich, schon zu sagen, Stefan, es wird nicht Fahrt auch in der, wenn da mal keine Pflichtspiele anstehen.
Genau, und ich muss da dazu das Wort leider dazuhängen.
Ja. Ja. Zum Tippspiel, oder?
Genau. Tippspiel.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Jo, und da ist es überraschend. Der Oktober ist vorbei. Und das heißt, wir haben einen Schlussstrich gezogen. Es war eigentlich dann gestern Nacht, dass der Reset stattgefunden hat. Das heißt, die Oktoberpunkte sind gestrichen und ihr könnt jetzt mittlerweile schon wieder die bereinigten Werte für den langen Schlussspurt 2024 sehen. Oder sagen wir so den erweiterten Schlussspurt, weil wir haben schon gesagt, November und Dezember werden zusammengefasst. Gerade im Dezember geht es zwar mitunter noch bis 19.12., damit Abschluss Rapid im Europacup, aber eben die Anzahl der Spiele hält sich in Grenzen, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das gemeinsam und fassen es zusammen mit dem November. Aber wir wollen natürlich erstmal jetzt noch den Oktober gebührend abschließen und dem durstigen Wolf gratulieren. Er hat es geschafft, seinen Platz an der Sonne zu verteidigen, ist mit 61 Punkten ins Ziel gekommen. Platz 2 der Noval mit 57, dann der dritte ist geteilt, Schurl 55 Punkte und David 1911, unser David aus der Stammtischgruppe, ebenfalls 55 Punkte. Ja, und dann auch dahinter gab es noch einige, die wirklich insgesamt toll gepunktet haben. Mit über 50 Punkten kann sich schon wirklich sehen lassen. Hat leider nicht gereicht zum Sieg. Da gab es nur den einen. Und Stefan, du kannst gerne nochmal sagen, was hat denn der durstige Wolf gewonnen und welche Möglichkeiten gibt es, wenn man nicht gewonnen hat, um trotzdem euer Gusto-Stück, sage ich jetzt mal, erleben zu dürfen?
Das ist sehr lieb, der Gustige Wolf hat 2 Karten für das neue Stück Bonjour, oder könnten wir bitte beim Text bleiben, bekommen. Da ist die Premiere am kommenden Freitag, am 8. November im Theater Center Forum in Wien. Karten gibt es unter karussell.wien nach wie vor zu reservieren bzw. zu kaufen. Wir freuen uns auf euren Besuch. Es handelt sich dabei um eine Komödie, das heißt, es wird ein wirklich lustiger Theaterabend. Keine Angst, ihr werdet mich nicht auf der Bühne, sondern nur neben der Bühne sehen. Ich habe Regie führen dürfen. Und die schauspielerische Leistung ist deswegen eine grandiose in diesem, weil sie durch meine nicht geschmälert wird. Ach, also karussell.wien oder theatercenterforum.com und einfach Tickets reservieren, dabei sein und einen schönen, entspannten Abend genießen.
So schaut's aus. Und Vorsicht, Karussell wird geschrieben mit C und Doppel-R, also etwas besondere genau. Schreibweise. Und das Ganze wird dann aufgeführt, wie der Stefan gesagt hat, im Theatercenter Forum, ist im 9. Bezirk in Wien. Das heißt, dort könnt ihr das Ganze genießen. Stefan, ja, für uns der Abschluss, da hat sich mehr oder weniger nicht mehr geschafft, dass sich an der Reihenfolge noch was geändert wurde. Wir haben beide 2 Pünktchen, wie so viele, an diesem letzten Oktoberspieltag mit den 2 Cup-Partien eingefahren. Und das heißt, du bist hinter mir geblieben um 2 Pünktchen.
Genau, ich darf wieder mal dein Wissen erweitern im nächsten Monat und mache das natürlich sehr gerne.
Genau, in dem Zuge darf ich dir gleich sagen, was dir bevorsteht. Die erste Aufgabe wird sein, und ich finde...
Warte, ich muss mitschreiben.
Es ist nicht so arg, aber ich denke gerade auch durch die ganzen politischen Situationen, die in der Welt leider gerade herrscht, und auch die Folgen, die das Ganze hat mit viel mehr Antisemitismus, würde mich doch, fände ich es spannend von dir rauf zu recherchieren noch, jüdische Funktionäre und Spieler beim SK Rapid.
Okay. Ja, werde ich machen, ja.
Super, da freuen wir uns dann schon drauf, was der Stefan uns dann diesbezüglich in der nächsten Woche zu berichten weiß. Und schauen jetzt gleich drauf, wie lief es denn jetzt bisher im November? Da hat unser Patrick aus der Stammtischgruppe, also einer ist immer ganz weit vorne mit dabei, beziehungsweise derzeit liegen 3 an der Spitze. Der Patrick mit 20 Punkten ein ganz tolles Wochenende erwischt und hat sich damit auch den Tippspieltag-Sieg geholt. Er wird verfolgt von einem Quartett, die jeweils 15 Punkte einheimsen konnten. Da ist der Jacki 18, der Chris 21 und dann eben der Duke Tom aus unserer Stammtischgruppe und meiner einer. Und da gibt es eben noch zahlreiche weitere Punkte, eben der Durstige Wolf auch wieder gut gepunktet mit 13 Punkten. Und der Stefan, auch nicht schlecht unterwegs, hat bis jetzt 11 eingefahren.
Ja, wobei ich dazu zu meiner Verteidigung sagen muss, dass das natürlich meinem Unvermögen wieder einhergeht. Ich habe ja schon einmal auf Punkte verzichtet, weil ich das Ergebnis falsch eingegeben habe und so auch in dieser Runde. Und das falsche Ergebnis waren auf einmal 5 Punkte. Also ja, nehme ich so.
Was hast du falsch eingetragen gehabt?
Ich habe natürlich auf einen Sieg der Young Violets getippt und nicht auf einen Sieg von Trasburg, oder?
Ach so, okay.
Und habe es aber umgekehrt eingegeben anscheinend und habe dadurch unverhofft nur 5 Punkte bekommen.
Okay, das heißt, aber du hast deinen Tippwechsel in dieser Monat schon eingefahren.
Ich habe aber in der Tippsaison auch schon einmal auf einen Sieg der Young Violets getippt, wo sie dann noch gewonnen haben, aber und das Ergebnis falsch eingegeben und deswegen keine Punkte bekommen. Also mein Unvermögen hält sich in dieser Saison die Waage. Jetzt habe ich halt einmal davon profitiert und gehe natürlich auch ganz transparent damit um.
Also wie damals biete ich dir gerne ab, dass ich es korrigieren kann.
Nein, brauchst du nicht. Das lassen wir mal so stehen, aber schauen wir mal, wie sich's weiterentwickelt und dann würde ich darauf zurückkommen.
Gut, prima. So, nachdem ich knapp vorne liege, machen wir es bitte so, dass du vorliest und ich als erstes meine Tipps platziere.
Ja, machen wir so. Gut, warte, ich muss jetzt, da bin ich schon. Okay, am 7.11. geht es in der Europa Conference League weiter mit dem Petro Cup Hinsesti gegen Rapid Wien um 18.45 Uhr. Wie ist dein Tipp?
1-3.
1-3, ich sage 1-1. Dann spielen am Freitag die Young Violets gegen Dreiskirchen in der Regionalliga Ost.
Genau, die Young Violets ja zuletzt überraschend mit der Niederlage, auf die kann man sich irgendwie auch nicht wirklich verlassen, habe ich so das Gefühl. aber sind immer noch sehr gut positioniert, tabellarisch, Dreiskirchen zuletzt, ja, etwas strauchelnd, wobei, ich habe es jetzt nicht konkret recherchiert, aber es sieht für mich doch so aus, dass deren Platz durch das Hochwasser so in Mitleidenschaft gezogen worden sind, dass jetzt derzeit nur noch auswärts spielen und erst 2025 mal wieder zu Hause. Und ja, ich glaube, dass die Young Violets einen knappen 2:1 Heimsieg einfahren.
Ich sage 2:0. Und ich glaube sogar, dass die Einnahmen bei dem Spiel gegen Dreiskirchen, dass das ein Benefizspiel ist und dass da auch den Dreiskirchenern geholfen wird.
Okay, dann bitte also gerne alle ins Stadion kommen und das unterstützen.
Ja, genau. Es gibt ein Benefizspiel gegen Dreiskirchen und ich glaube sogar, dass das am 8.11. ist. Im Rahmen. Zuerst dachte ich, dass das nur ein Freundschaftsspiel ist, aber es dürfte wohl im Rahmen der Regionalliga oder nein. Ich glaube, die Kampfmannschaft spielt einmal gegen Dreiskirchen, das wird so ein Benefizspiel. Okay. Das werde ich für euch herausfinden.
Würde für mich auch mehr Sinn machen, aber ja.
Ja, genau. Irgendwas gibt es da gegen Dreiskirchen, wahrscheinlich in der nächsten Länderspielpause oder so, ein Benefizspiel für das Stadion von Dreiskirchen. Mhm. Ja. Sage ich 2:0. Dann spielt am 9.11. Bundesliga in Wolfsberg die Austria um 17 Uhr gegen den WAC.
Ich sage 1:1.
Ja, da sage ich 1:2 natürlich. Wir werden unsere Siegesserie prolongieren. Und dann kommt zu einem Triple-Pack am Sonntag, dem 10.11. Und beginnen du zur Mittagszeit hoffentlich nicht mit vollgeschlagenen Bäuchen der Liefering gegen Rapid 2.
Ja, sind auch immer irgendwie so Wundertüten, die zwei Teams, muss man ganz klar sagen. Jetzt war es zuletzt so, dass ja zum Beispiel Rapid 2 dann jetzt wieder einen Erfolg einfahren konnte, irgendwo mit einem 1:1 zu Hause. Dabei hat Gael den 1:1 Ausgleichstreffer erzielt. Das heißt, hier war mal was Positives, dass ein Rekonvaleszent oder einer, der jetzt gerade wieder sich im Wiederaufbau befindet, da beim zweiten Team ausgeholfen hat. Auch hier in Liefering wäre mein Tipp 1:1.
1:1 sage ich 1:3.
Dann ist Derby-Time, Stefan.
Dann ist Derby-Time. Nachdem die Austria-Wien-Frauen gestern einen heroischen Punkt gegen St. Pölten erkämpft haben, wobei sie sogar 1:0 in Führung gegangen sind, sich dann am Ende doch noch mit einem 1:1 beglücken mussten, kommen sie als Tabellenzweiter nach Hause in die Generali-Arena. Schade, dass sie nicht auswärts spielen. Und zu Gast ist die Vienna Frauen. Was ist dein Tipp da, Markus? Das Hinspiel gegen die Vienna wurde ja gewonnen.
Sag 3:0.
Ach Gott, das habe ich auch getippt. Gut, dann sag, halt. Nein, ich sag 4:1.
Passt.
Und dann spielt 17 Uhr das Spitzenspiel des Sonntags Rapid gegen Austria Klagenfurt. Ein Wiedersehen mit Peter Backhult.
Ja, mal wieder.
St. Hanapi wollte ich jetzt sagen.
In Hüttenlauf
zumindest. Beim Backhult war es noch das Hanapi-Stadion.
Ja, richtig. Ja, wir hoffen natürlich, dass auch wieder uns Rede und Antwort schwert im Nachhinein und wir ihm die Fragen schicken werden. Also werden wir auf jeden Fall schicken und er uns dann auch bereitwillig die Antworten wieder gibt. Mein Tipp ist 2:1.
Ach Gott, du gehst mir so am Nerv, aber wirklich, das gibt's nicht.
Musst du halt in Führung gehen, dann darfst du vorlegen.
2:1. Aber Klagenfurt wird nicht. Ich mache Risiko 2:2.
Alright. Gut, ich darf noch erwähnen für die Young Violets, die ist schon am 8.11. das letzte Spiel in diesem Jahr. Deswegen eben auch mit dem Grund, es werden jetzt immer weniger Spiele zum Jahresende hinaus und wieso wir eben November und Dezember zusammenfassen.
Genau. Und zu gewinnen, das wissen wir jetzt schon, weil wir uns einmal rechtzeitig darauf vorbereitet haben, Markus.
Wir bereiten uns ja immer rechtzeitig vor, Stefan. Wir wollen bloß die Hörer so lange auf die Folter spannen. Das ist natürlich immer nur der Grund. Ja, es wird von uns ein Special Weihnachtsgeschenk für den Sieger jetzt in diesem langen Monat geben. Und ja, ihr dürft euch darauf freuen, auf eine spezielle Videobotschaft von uns beiden, die es, denke ich mal, dann auch in die Sendung schaffen dürfte, Stefan. Und schauen wir mal vielleicht in gekürzter Variante, beziehungsweise und dann natürlich auch nur in hörbarer Variante. Aber eben, wir werden den Sieger mit einer ganz individuellen, persönlichen Nachricht bedanken für seine Zuhörerschaft und auch für seinen Sieg dann im Tippspiel.
Genau, und natürlich auch beglückwünschen zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr. Und wir werden auch wieder um Weihnachtsgrüße spielen, nämlich für euch da draußen, für die Allgemeinen. So wie im letzten Jahr werden wir auch heuer, der Sieger wird wieder das Weihnachtspost-Ding gestalten dürfen. Letztes Jahr war das ja eher veilchenlastig. Ich werde mich bemühen, dass ich das in diesem Jahr wieder hinbekomme und den Tippspielsieg einfahre.
Ja, und ich werde natürlich alles dafür geben, dass es diesmal deutlich mehr Grün in unserem Sujet befindet und wir den Stefan diesmal irgendwo vielleicht als grüne Weihnachtskugel so irgendwie seine bezaubernde Glatze dort verstecken, oder schauen wir mal.
Glatze brauche ich, habe viele, viele Flächen, die als Kugel gelten können.
Ja. Aber ja, wir werden sehen. Wir dürfen nochmal darauf zurückkommen und ankündigen in nicht mehr allzu langer Zeit, wenn wir gemeinsam am Viola Run teilnehmen. Ja, und dann werden wir schauen, wer so viel fitter ist. Ich glaube, ich sehe da den Stefan doch derzeit klar im Vorteil. Und punkto Rapidlauf, wir haben auch schon die ein oder andere Nachfrage gehabt, haben wir leider keine wirklichen News oder können eigentlich ziemlich sicher sagen, 2025 wird es da nichts mehr geben, nachdem es schon vorher keine gab. Aber wir sind mit Rapid in Austausch und hoffen auch, dass wir es, wie sie es erbeten haben, wenn es wirklich News zu diesem Thema gibt, dass wir da auch informiert werden. Mal sehen, ob und wie es mit diesem Thema weitergeht, war ja auch immer ein Event, den er Rapid als erstes an den Start gebracht hat und der natürlich genauso wie jetzt der Viola Run auch immer in einem karitativen Zweck stand und von daher, ich denke mal, etwas Sinnvolles, was irgendwo beide Fanfamilien veranstalten, beziehungsweise die Vereine für ihre Fans und ihre Fanfamilien veranstalten und auf der anderen Seite eben auch etwas noch, das einen guten Zweck zugute gekommen ist. Von daher wäre es auch schön, wenn das eben wieder beim SK Rapid stattfinden wird.
Genau, dann noch mit einer Beteiligung undercover.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Gut, Stefan, damit sind wir eigentlich so gut wie durch. Ich würde noch ganz kurz, nachdem es jetzt ein Anführungszeichen besonderer Gegner ist, den nicht wahrscheinlich jeder kennt, ganz kurz auf unseren nächsten Conference League Gegner eingehen. Was hier nämlich eben ja Petrokup Hinchesti ist. Die kommen aus der Republik Moldau, das heißt das ehemalige Moldawien. Sind erst 1994 gegründet worden, haben die Farben blau, schwarz, weiß und sind in der vergangenen Saison Meister und Pokalsieger geworden, das heißt haben das Double geholt, wie in Österreich auch Sturm. Haben eine Einwohnerschaft von nur 12.491, das heißt ein sehr kleiner Ort, wie jetzt eigentlich eher hier bei uns in Schwechat, Metropolregion, knapp 100.000 Einwohner, wo sie herkommen. Was natürlich auch zur Folge hat, dass sie eigentlich nur ein relativ kleines Stadion haben. Da passen eigentlich nur 2.672 Zuschauer hinein. Das heißt, man weicht aus nach Chisinau und wird dort spielen. Das heißt, Heimvorteil ist nicht hundertprozentig gegeben. Durch das, dass man eben vor Saison das Double geholt hat, durfte man eben auch in der ersten Champions League Quali-Gruppe ran, hat da sich dagegen ein Schimkent aus Kasachstan durchsetzen können. In der zweiten Runde gab es ein knappes, wirklich nur knappes Schein gegen Apollon Nikosia, wo man auswärts 1-0 verloren hat und zu Hause kam es dann zu einem 1-1. Damit durfte man eben in der Europa League Quali weitermachen. Dort hat man die New Saints aus Wales eliminiert nach einem 1-0. Zu Hause gab es ein 0-0 auswärts, musste sich dann aber doch deutlich Ludogorets Razgrad beugen. Nach einem 0-4 auswärts gab es dann auch zu Hause ein 1-2 und damit ist man eben, Anführungszeichen, nur, was aber trotzdem ein Erfolg für den Verein ist, in der Conference League Liga-Phase vertreten und hat da die ersten zwei Spiele auch verloren. Das heißt auch, oder hat dann die ersten zwei Spiele verloren. Zuerst gab es gegen Paphos FC zu Hause ein klare 1-4 Niederlage und zuletzt in Bialystok in Polen ein 0-2. Das heißt, jetzt das dritte Spiel. Man steht eigentlich schon unter Druck, weil man eben noch bei 0 Punkten steht. Rapid bis jetzt 6 Punkte schon einfahren können. Das heißt, das Maximum der Tabelle schaut für Hinchesti auch nicht besonders gut aus. Da liegt man jetzt eben als Doublesieger nur auf Rang 3 mit 20 Zählern und ja, ich glaube, das bekanntere Sheriff Tiraspol ist ganz vorne zu finden, hat schon 32 Punkte, das heißt schon 12 Punkte mehr. Also hier den Titel zu verteidigen, wird wohl eine ziemliche Mission, ja, die relativ schwer zu schaffen sein wird. Jetzt am vergangenen Wochenende gab es in der Liga bei Spartani Selemet nur ein 1:1.
Ja, dann danke auch für die Vorstellung des Gegners. Das weiß ich wenigstens, wie der richtig ausgesprochen wird. Habe ich im Tippspiel schon falsch gemacht und bin auch dann gespannt, wie die Leistung der Grün-Weißen da am kommenden Donnerstag sein wird.
Genau, wir werden spätestens nächsten Dienstag analysieren die ganze Geschichte wieder für euch und sagen bis dahin, habt eine schöne Woche, macht's gut und wir hören uns hoffentlich dann wieder.
Genau, bis nächsten Dienstag, gesund bleiben, ciao, baba.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.